Ja, bei dem, was du eben gesagt hast, aus welcher Gegend kommt ihr, war ich kurz versucht, mein Hauke heiße ich, aus meiner Ursprungsregion zu sagen, ich komme aus Hamburg, ist aber schon ein bisschen her. Also ich bin in Hessen eingeschult worden und meinen damaligen Dialekt, das ich noch so über den spitzen Stein gesprochen habe, haben mir meine Klassenkameraden schnell abgewöhnt. Ich habe die Landkarte so einmal rauf und runter gewohnt in meinem Leben. Wie gesagt, ich bin in Hamburg geboren, habe dann in Viernheim und Lorsch gewohnt an der Bergstraße, meine Frau in der Mainzer Gegend kennengelernt und bin, dann haben wir 10 Jahre am Bodensee gelebt, waren vorher auf einer Bibelschule gewesen und jetzt sind wir wieder so in der alten Region, so in der Mitte von Deutschland und leben damit, dass unsere Bodensee-Bekannten sagen, ihr wohnt ja in Norddeutschland und dass die Verwandtschaft aus Hamburg sagt, wenn wir euch dann mal wieder in Süddeutschland besuchen, ich habe es aufgegeben zu erklären, dass es die Mitte ist, aber so ist das Leben. Vorhin hat irgendjemand mich gefragt, hast du schon mal so rustikal Gottesdienst gefeiert? Ich sage, jo, schon. Also ich bin zum Glauben gekommen in Mainz in einer Gemeinde in der Neustadt und man hat diesem Haus noch angesehen, dass es einen Krieg gegeben hat. Also man ist durchs Hoftor rein, unter so einem Vorderhaus durch und da waren dann noch die Einschusslöcher in der Wand und da waren noch die Brandschäden. Man musste dann einen Schlängelweg gehen zwischen den Mülltonnen durch und dann ins Hinterhaus und dann irgendwo, also es sah auch nicht viel anders aus als hier, durch ein Treppenhaus, wo man gesagt hat, nicht sehr vertrauenerweckend. Ich bin in so einer Hinterhofgemeinde zum Glauben gekommen. Letztlich, weil mir die Ausreden ausgegangen sind. Mein Freund Christ hat mich eingeladen, hat gesagt, komm doch mal. Und ich weiß nicht, wie das hier ist. Man ist dann doch eher so, dass man sagt, ach, weißt du, ich habe was anderes vor. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich saß dann allein zu Hause und habe nichts gemacht, aber es war schon so ein bisschen Angang, dahin zu gehen. Und bis ich dann das erste Mal so in Gemeinde gewesen bin und festgestellt habe, nicht nur, ey, die beißen gar nicht, sondern wow, wenn das echt ist, was die Leute ausstrahlen, dann brauche ich das auch. So ging mein Weg mit Jesus los, so mit 16, 17 Jahren, so als erster aus unserer Familie. Und ja, Baracke oder Hütte oder rustikal, irgendwann später, ich war mal auf einem Missionseinsatz in Nigeria, da waren wir eingeladen in einem Gottesdienst. Der Raum war nicht so schön wie hier, die Bänke vor allen Dingen nicht so bequem, das waren irgendwelche Klötze, auf denen wir da gehockt haben. Aber selbst wenn nicht alles auf Englisch lief, sondern in einer anderen Sprache, ich habe mich sauwohl gefühlt. Woche drauf hieß es, kommt ihr nochmal mit in eine nigerianische Gemeinde in den Gottesdienst? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Würdet ihr auch ein Lied singen als Gruppe? Selbstverständlich, machen wir. Da haben wir die andere Seite kennengelernt. Wir waren dann in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria. Und das Erste war, wir sind mit dem Auto hingebracht worden, dass diese Gemeinde eine eigene Autobahnausfahrt hatte. Wir sagten, okay. Also die ersten 100 Leute aus der Gemeinde habe ich schon gesehen, bevor wir am Gebäude angekommen waren. Das waren die Parkwächter, die davor standen. Und die 25.000 Leute, die in den Gottesdienst gekommen sind, kanalisiert haben. Und wir kamen dann in die Gemeinde rein. Ja, so wie halt eine Mega-Church ist, nicht? Mit Kinobestuhlung, alles wunderbar, 3 Beamern, riesengroß. Und unser Gebet war, Herr, lass sie uns nicht zum Singen aufrufen. Da stand ein Chor mit 100 Leuten vorne und wir hätten mit Klampfe irgendwie ein Lied gesungen. Ja. Nur einfach kurz zu mir, damit ihr seht, wer ich bin. Wenn ihr, ich bleib noch ein bisschen hinterher. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Aber es geht ja nicht darum, dass ich mal irgendwann mal im Ausland war, sondern es geht um Pfingsten. Die Wunder von Pfingsten. Ich fange aber trotzdem außerbiblisch an. Der Ball ist bereits im Strafraum, wird abgewehrt. Der Kommentator ruft, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! Tor! Deutschland ist Weltmeister geworden. 1954, ist schon ein paar Tage her, also ich habe es auch nicht erlebt. Aber es ist das Wunder von Bern. 1963, bricht ein Klärteich ein und eine halbe Million Kubikmeter Wasser fluten den Bergwerksstollen unten drunter. Die meisten Bergleute können gerettet werden von den 129, die dort unten sind. Ein paar kommen ums Leben und dann werden in einer riesenaufwendigen Aktion 14 Tage ohne etwas zu essen, ohne zu trinken, ohne Licht, werden die letzten Bergleute gerettet. Das ist das Wunder von Längede. Immer wieder passieren solche Wunder. Sie werden weitererzählt, sie werden verfilmt, sie bleiben im Gedächtnis. Dabei ist es meistens gar nicht das eine Wunder, sondern es ist immer ein Konglomerat aus verschiedensten Sachen, die zusammenspielen, die zusammenkommen, damit das möglich ist, was da passiert ist. Und um 30 nach Christus geschieht ein noch viel größeres Wunder. Da passiert das, was Friedhelm vorhin schon auch angelesen hat. Jesus ist hingerichtet worden und gestorben. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und er hat zu seinen Freunden gesagt, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Und kurz darauf passiert das, dieses angekündigte Ereignis, Pfingsten. Und dabei kommt Gott auf eine ganz besondere Art und Weise zu uns in die Welt durch seinen Heiligen Geist. Es ist das Wunder von Pfingsten. Ja, nochmal, das Wunder von. Auch an Pfingsten ist viel mehr geschehen als nur dieses eine Wunder, als dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Darauf möchte ich heute mit euch mal schauen. Nicht um dem großen Wunder jetzt den Wind aus den Segeln zu nehmen und sagen, so groß war es gar nicht, eigentlich waren das nur 5 kleine. Nein, sondern um dieses schwer verständliche Fest ein bisschen verständlicher zu machen. Wie schwer verständlich das ist, merkt ihr, wenn ihr so am Arbeitsplatz oder sonst wo unterwegs seid und irgendjemand probiert zu erklären, was Pfingsten ist. Weil Weihnachten ist klar, so das Kind in der Krippe, überall. Aber Pfingsten? Heiliger Geist? Erklärt das mal. Ist irgendwie nicht so catchy, nicht so griffig. Was mache ich denn damit? Ich probiere mal diese Wunder um Pfingsten ein bisschen auszumalen, praktisch werden zu lassen und auch so aus der heutigen Perspektive zu sehen. Die Wunder von Pfingsten. Manchmal vielleicht auch ein bisschen augenzwinkernd, weil das erste Wunder, was ich für Pfingsten habe, ist, alle sind beisammen. Apostelgeschichte 2 geht so los. Als das Pfingstfest kam, waren alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Stellen wir uns das mal vor. Die Jünger sitzen zusammen. Levi fragt in die Runde, wer spielt mit, Mensch, ärgere dich nicht? Thaddäus und Johannes rollen die Augen und sagen, schon wieder. Nur weil du immer so ein Glück hast und todsicher wieder gewinnen willst, oder? Seit Wochen schon befinden sich die Jünger zusammengepfercht. Fast Quarantänesituation. Da geht man sich schon mal so ein bisschen auf den Sack. Das ist schon anstrengend. Sie gehen kaum nach draußen. Ist einfach zu gefährlich nach dieser Hinrichtung von Jesus, nach der Kreuzigung. Außerdem hat der ihnen ja befohlen zu warten. Und das ist schon schwierig, so eng aufeinander zu warten. Ihr kennt so unterschiedliche Wartegemeinschaften, nicht? Beim Arzt dominiert so das Gefühl, wir sind alle in einem Boot. Deswegen fängt man dann ja auch an, sich gerne über die eigene Krankengeschichte auszutauschen. Also Sachen, die man sonst keinem erzählt, im Wartezimmer hörst du sie. In der Schlange dominiert der Eindruck, ich sollte viel weiter vorne stehen. Ja, wir warten hier gemeinsam, aber wenn ich das jetzt mal vorausrechne, dauert das ganz schön lange, bis ich drankomme. In der Quarantäne dominiert das Denken, ich will endlich wieder Normalität. Jeder Schüler, der sich sagt, ha, mal ein freier Tag zwischendrin ist cool, sagt nach einer Woche, endlich wieder Schule, das wäre cool. Und wer ist schon gerne isoliert? So gemeinsames Warten, das kann wirklich die Hölle sein. Tatsächlich gibt es ein Theaterstück, Geschlossene Gesellschaft, von Jean-Paul Sartre, wo er genau dieses Bild malt. Und so einer der Kernsätze in diesem Theaterstück sind, die Hölle, das sind die anderen, mit denen man da so zusammen eingesperrt ist. Die sind dann zu dritt miteinander unterwegs, nee, eben nicht unterwegs, sind einfach zusammen und wundern sich, wo denn die Flammen sind und wo denn dieses und jenes ist in der Hölle und stellen fest, die Hölle, das sind die anderen. Ja, okay, das ist Sartre, das ist nicht die Bibel. Aber dieses Bild ist doch deutlich. Miteinander kann ganz schön schwierig sein. Ja, aber das Wunder von Pfingsten, dieses eine Wunder von Pfingsten ist, dass die Christen alle zusammen waren. Ja klar, natürlich haben wir als Christen uns alle lieb. Wir wollen nur nicht mit jedem Zeit verbringen. Also Gott kann ja wohl kaum meinen, dass wir mit jemandem auf den Heiligen Geist warten, der in Zungen redet. Oder wenn ich aus der anderen Fraktion komme, der nicht in Zungen redet. Gott kann doch wohl kaum erwarten, dass ich mit jemandem zusammen auf den Heiligen Geist warte, der die Grünen wählt. Oder der für die CDU ist. Gott kann doch nicht erwarten, dass ich mit jemandem auf Pfingsten warte, der bei Corona eine Maske trägt oder eben die Maske weglässt. Gott kann doch nicht erwarten, dass ich mit Leuten wirklich eng zusammen bin, die einfach anders ticken als ich. Weil mal bei Licht besehen, ich tick ja richtig, ne? Ja, willkommen im wahren Leben. So unterschiedlich sind wir Christen. Ich behaupte, irgendwann werden wir mal im Himmel sitzen, nebeneinander. Und neben diesen ganzen Menschen, wo wir so ein bisschen gesagt haben, ich weiß nicht so recht. Und wir werden miteinander lachen und wir werden miteinander weinen. Ich weiß nicht, was da überwiegen wird. Weil wir plötzlich merken, dass diese Unterschiede keine Rolle spielen. Alle Jünger waren zusammen und haben gewartet. Das ist schon so ein bisschen Wunder, oder? Pfingsten bringt alle zusammen, die zu Jesus gehören. Und heute? Damit Gottes Geist unter uns Raum gewinnen kann, glaube ich, ist das immer noch nötig, dass die, die zu Jesus gehören, zusammen sind. Ein Wunder von Pfingsten. Das zweite Wunder, was ich hier rausfinde, ist, jeder versteht sie. Nochmal kurz in den Text geschaut. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich alle, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind die, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie jeder in unserer eigenen Sprache? Natürlich hat Levi wieder bei Mensch ärgere dich nicht gewonnen. Aber Nathanael war sowieso abgelenkt. Der fragt die anderen Jünger, wie sollen wir eigentlich denen von Jesus erzählen, die nicht mit ihm unterwegs gewesen sind? Ist doch gar nicht so einfach. Da können wir nicht einfach sagen, erinnere dich mal damals am See. Da müssten wir ja irgendwie was anderes erzählen. Gute Frage. Und genau daran buchstabiert Christenheit seit Hunderten von Jahren. Wie erzähle ich von dem, was mich verändert hat, was mich ausmacht? Wie erzähle ich von Jesus in eine Gesellschaft rein, die ihn nicht kennt? Lange haben die Christen sich darauf zurückgezogen, dass sie gesagt haben, wir reden am besten Lateinisch. Das nimmt viel Druck aus dem Kessel. Es hört sich heilig an und kein Schwein versteht was. Oft sprechen Christen so ein bisschen altertümlich. Also wenn ich so Luther, die erste Luther-Übersetzung angucke, ja, Luther hat dem Volk aufs Maul geschaut, aber dieses Volk ist seit 600 Jahren tot. Und wenn ich seinen O-Ton, seine Bibelübersetzung nehme, dann steht da zum Beispiel, da wir aber alle zur Erden niederfielen, höret ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf Hebräisch. Saul, Saul, was verfolgest du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lecken. Ja, das kann man so ausdrücken. Aber was bitte heißt das? Es ist nicht unbedingt das, was ich meinem Nachbarn über den Gartenzaun so erzähle, weil der versteht es einfach nicht. Obwohl dieses wieder den Stachel löcken oder lecken, das steht heute noch im Duden. Was nicht heißt, dass es deswegen verständlicher geworden ist. Was ist eigentlich an Pfingsten passiert? Da reden 12 Männer, weil Matthias ist ja zugewählt, also es gibt wieder 12, und sie reden in 15 Sprachen. Ups. Ist schon interessant, oder? Wahrscheinlich sogar mehr Sprachen. Und vor allen Dingen, sie reden so, dass sie verstanden werden. Das ist noch der noch größere Schritt. Ich finde es cool, dass Gott genau das immer wieder macht, dass er unsere Worte nimmt und übersetzt. In jedem Gottesdienst, immer. Weil ich rede jetzt hier als einer zu ganz vielen verschiedenen. Ich kenne euch nicht gut, ich weiß eure Situation nicht. Der eine sitzt hier und sagt, ey, mir geht's so beschissen. Ich bräuchte das dringend, dass mir jemand irgendwie aufhilft. Der Nächste sagt, ja, ich bin völlig verzweifelt. Der Dritte sagt, Mensch, also ach, ich bin gerade so auf Wolke 7, mir geht es hervorglänzend, alles wunderbar. Und dann steht einer vorne und redet, ja, zu wem soll ich denn bitte sprechen? Ich bin darauf angewiesen, dass Gottes Geist sowas in die Hand nimmt und übersetzt ins Leben hinein. Das hat er schon immer getan, das tut er noch. Das finde ich wunderbar. Und gleichzeitig macht Pfingsten es möglich, so diese Idee von Pfingsten, dass wir in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, mit unseren Nachbarn über den Glauben reden und dass die uns tatsächlich verstehen. Dass das, was wir sagen, tatsächlich eine Relevanz hat für sie. Ein Teil davon ist Gottes Geschenk. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Und Teil davon ist Arbeit. Das ist unsere Anstrengung. Das ist so ein bisschen widerstehe der Schwerkraft. Schwätz nicht so wie alle um dich rum, sondern, weil das ist dann schnell frommdeutsch, sondern red so, dass der andere dich versteht. Ich schreibe ja viel und es kommt immer mal wieder, dass mir jemand was zum Schreiben gibt, sagt, Hauke, du schüttelst das doch aus dem Ärmel. Du kannst das dann gut ausdrücken. Und ich sag mir, wenn du wüsstest, manchmal sprudelt's nicht. In der Regel ist ein gut formulierter Satz viel Arbeit. Und das kostet einfach Zeit. Aber hey, die beste Nachricht aller der Welt ist doch genau das wert, dass ich da Arbeit reinhänge und mir überlege, wie sage ich denn das so, dass es ankommt? Ein Wunder von Pfingsten. Das dritte Wunder von Pfingsten. Einer traut sich. Da trat Petrus vor die Menge, zusammen mit den anderen 11 Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir zu. Flammen erscheinen über den Aposteln. Sie fragen sich, was jetzt passieren soll. Nathanael schlägt vor, okay, einer von uns sollte jetzt nach vorne gehen und sollte den Leuten erzählen, was Sache ist. Wer macht das? Ich schlage vor, wir ziehen Hölzchen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe hier Hölzchen dabei. Petrus, fängst du an zu ziehen? Petrus zieht und sagt, oh, das kurze Hölzchen. Nathanael sagt, ich gebe es zu, ich habe nur kürze Hölzchen. Deswegen habe ich dich zuerst ziehen lassen, Petrus. Okay, wir wissen nicht, wie es zustande kam. Petrus geht nach vorne und fängt an zu predigen. Er stellt sich vor die Menschenmengen und erhält seine Pfingstpredigt. Lange vorbereitet und doch spontan. Und wie reagieren die Menschen? Ganz genauso wie heute. Einige hören interessiert zu und sagen, wunderbar, war angenehm, war nett. Lass uns heimgehen, Frau, ich hoffe, der Braten ist bald fertig. Und haken das Ganze ab. Einige regen sich darüber auf. So kann man das nicht sagen, das ist unmöglich. Und lehnen es völlig ab. Und einige sind, wie es der Bibeltext sagt, mitten ins Herz getroffen. Ich glaube, wir lassen uns jetzt gerade, wenn wir so als eine kleinere Gruppe zusammen sind, schnell davon blenden, dass da steht, 3000 Menschen aber taten ihr Herz auf. Sagt man sich, oh, das wäre was, wenn alle 3000 Einwohner von Unterselbertenrot jetzt, ja okay, aus der ganzen Region Jesus begegnen würden. Nein. Die Apostelgeschichte schreibt noch nichts von den 7589 anderen, die gesagt haben, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Ablehnung gab es schon immer und Zustimmung auch. Und es geht damit los, dass sich einer auf den Weg macht und sich traut und das Ganze formuliert und zu seinem Nachbarn geht. Ergebnisoffen. Kann sein, der Nachbar sagt ja, kann sein. Er sagt, ja, bleib mir weg damit. Guckt mal in die Bibel rein. Deswegen haben diese ganzen Leute, die Gott gebraucht hat, immer wieder Ausreden gehabt. Und Jeremia sagt, ich bin zu jung. Jesaja sagt, ich bin unrein, bleib mir weg damit. Mose sagt, ich bin keiner, der gut reden kann. Wenn überhaupt, dann muss jemand anders reden. Ich doch nicht. Und heute kommen dann so Sprüche wie, ich würde ja reden, aber das darf man ja heute alles nicht mehr sagen. Quatsch. Natürlich darfst du es sagen. Die anderen dürfen nur Nein dazu sagen. Das ist auch okay. Das war zu allen Zeiten so. Wer sucht, der hat damals Argumente gefunden, nicht zu reden. Und das gilt bis heute. Dabei ist zum Reden über Jesus eigentlich nur ein bisschen Mut erforderlich. Wir reden doch über alles Mögliche. Da rede ich über meine Lieblingsfußballmannschaft, in dem Wissen, dass der andere für eine andere Mannschaft ist. Er ist vielleicht nicht meiner Meinung. Muss er auch nicht sein. Da rede ich über irgendetwas, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Ich muss niemanden überzeugen. Wenn ich irgendwas von Pfingsten lerne, ist, das tut der Heilige Geist. Muss ich doch gar nicht machen. Aber ein Stück weit, ich brauche den Mut, das Ganze überhaupt anzusprechen. Damals hieß es dann eben, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hat und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Pfingsten ist immer ein, ich fasse mir ein Herz und tue es einfach. Gegen Widerstände und gegen die eigenen Bedenken. Und ich denke, das ist heute genau das Gleiche. Es ist nötig, dass ich mit der Kraft von Gottes Geist über meinen Schatten springe und Dinge einfach mal tue. Ein Wunder von Pfingsten. Eins habe ich noch. Das vierte Wunder, die Gemeinde lässt sich fragen. Am Schluss von der Pfingstpredigt heißt es, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte ihnen, ändert euer Leben. Als Petrus nach vorne geht zum Predigen, findet Bartholomäus die letzte Seite von seinem Predigtkonzept am Platz. Und sagt, oh, die müssen wir ihm noch hinterhergereichen. Und die anderen Jünger meinen nur, lass mal. Vielleicht ist es besser, wir lassen sie weg. Unsere Predigten heute sehen anders aus als damals, klar. Da wird ein kurzer Bibeltext betrachtet. Dann geht es darum, was das ganz allgemein bedeutet. Und meistens kommt dann ein sehr ausführlicher Punkt. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ihr jetzt tun sollt. Ist auch gar nicht verkehrt. Wirklich nicht. Aber was macht Petrus denn hier? Er hört am Ende auf zu reden und erwartet. Und dann reagiert er auf die Fragen, die andere haben. Das ist schon ein anderer Ansatz. Manchmal ist es richtig, konkret zu werden und jemandem zu sagen, hey, so geht's nicht. Aber viel häufiger, behaupte ich, ist es richtig, Dinge einfach auch mal stehen zu lassen und zu reagieren. Wenn ich als Christ eine Predigt höre, in der mir jemand erklärt, du fragst dich bestimmt und deshalb antworte ich dir, dann sage ich mal, hey, du hast mich gar nicht gefragt. Dann würde ich schon gerne echt gefragt werden. Ich schalte bei sowas auch gerne mal ab. Wenn jemand genau weiß, wie ich ticke und wie ich denke und was für Fragen ich habe. Ich will keine One-Size-Fits-All-Predigt. Keine Predigt, die einem übergestülpt wird und einfach alles passen muss. Ich will nichts Vorgekautes. Ich will selbst denken. Und tatsächlich glaube ich, dass wir als Gemeinde gewinnen, wenn wir Menschen nicht in die Enge treiben, sondern wenn wir sie fragen. Und wenn wir ihnen Raum zum Nachdenken geben. Wenn wir warten, bis wir gefragt werden, ist unsere Antwort nämlich etwas wert. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mit vielen evangelistischen Formaten, so evangelistischen Veranstaltungen, wie sie üblich sind, nicht so viel anfangen kann. Ich habe einmal einen guten Bekannten mitgenommen, der kein Christ ist, und wir saßen da zusammen in dieser Veranstaltung und er hat mir hinterher gesagt, Hauke, erst wird mir eine halbe Stunde lang ein Problem eingeredet, was ich nicht habe. Und anschließend wird das Problem in 5 Minuten für mich gelöst und die Antwort ist Jesus. Das greift mir zu kurz. Ich muss ihm recht geben. Also nicht, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass Jesus wirklich die Antwort letztlich auf unsere Fragen ist, aber wie erreiche ich Menschen damit? Indem ich ihnen erst ein Problem einrede? Pfingsten ist doch manchmal das geduldige Warten darauf, dass Gott das unterstreicht, was wir gerade gesagt haben. Wir müssen es nicht selbst tun. Ein Wunder von Pfingsten. Ich glaube, wir könnten noch viele Wunder hier so am Rande entdecken. Wir können uns überlegen, ob diese Wunder Folgen davon sind, dass der Heilige Geist gekommen ist, oder ob das vielleicht sogar ein Stück weit Voraussetzung ist dafür, dass er wirken kann. Wir können aber auch einfach anfangen, solche Dinge umzusetzen, zu tun. Und für mich ist so eines der Bilder von Pfingsten das Bild von Gemeinde, was da ganz am Ende steht. Nach Pfingsten ist nämlich die Gemeinde entstanden, gewachsen, hat sich einfach manifestiert. Der Heilige Geist hat das so gemacht. Und dann steht hier so etwas wie, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und jetzt stell dich vor, das würde die Bibel über eure Gemeinde hier sagen. Dann sagt man sie, wow, das würde ich mir wünschen, dass da so ein Spirit herrscht, dass da so wirklich ein Geist da herrscht, dass Menschen zum Glauben kommen, dass man selbst bei denen, die nicht zum Glauben kommen, sagt, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Also, dass dann ein Ansehen da ist, dass ein Miteinander da ist, was einen prägt. Wäre das nicht eine schöne Beschreibung von dieser Gemeinde, von jeder Gemeinde, an Pfingsten und drüber raus? Die Wunder von Pfingsten, es sind viele und wir brauchen sie alle. Amen.